Tachchen, nigel danke neue Podcast-Episode. Heute geht's um Geld. It geht um Money. It geht um Cash. Ja, ich bin ehrlich, es ist nicht so mein Lieblingsthema. Also meine große Stärke liegt nicht da, irgendwie laut über Geld zu reden oder zu sagen so, boah, da haben wir so viel Cash gemacht oder wir haben so viel verdient oder die sind reich oder wir sind reich oder hier die dicken Rollis, die goldenen Rollis in unseren Ads glänzen zu lassen. Ich sage nicht, dass man das nicht machen darf oder so, sondern ist nicht so mein Ding. Ist nicht so der Stil oder das, was mir persönlich im Leben wichtig ist und deswegen hänge ich das nicht so gerne nach draußen. Aber wir haben jetzt mehr oder weniger durch einen Zufall herausgefunden, dass wir in einem Projekt, was wir mit einem Kunden, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube vor ein, zwei Jahren gemacht haben, dass da nachgewiesenermaßen 8 Millionen Euro Umsatz rausgekommen sind. Leider nicht für uns, ja, sondern für den Kunden, was natürlich auch gut ist oder ist natürlich der Sinn, warum wir das machen. Ja, da will ich euch einmal erzählen, wie es dazu gekommen ist, was wir da genau gemacht haben. Namen darf ich leider nicht nennen. Da gab es ein NDA zu, aber ich kann euch genau erzählen, wie das Projekt abgelaufen ist. Ich kann Ihnen genau erzählen, was die Problemstellung war. Ich kann genau erzählen oder relativ genau erzählen, was da gemacht wurde, was danach zu so einem Umsatzuplift geführt hat. Fühlt sich für mich ein bisschen komisch an, ehrlich gesagt, weil ich sage ja eigentlich immer, es geht um den Prozess. Es geht darum, dass die Teams das Experimentieren lernen, dass wir schneller werden mit den Teams, dass wir euch beibringen, wie man schneller Dinge umsetzt. Haben wir ja jetzt auch hier im Podcast gesagt. Die relevantesten Strategien, die relevantesten Ideen für Growth umgesetzt sind unter 10 Stunden. Dafür treten wir an. Das zeigen wir euch einmal, wie wir das auch hier gemacht haben. So, wie sind wir da drauf gekommen? Der Kunde, mit dem sind wir immer im Kontakt. Es geht hier um ein größeres Telekommunikationsunternehmen. Die haben jetzt wieder bei uns angefragt und dann haben wir mit denen ganz normal gesprochen, welches Projekt sie jetzt vorhaben und so weiter. Und in dem Zuge wurde uns dann mitgeteilt, dass jetzt, wie gesagt, anderthalb, zwei Jahre später, dass nach dem letzten Projekt, dass da 8 Millionen Euro Umsatzuplift rausgekommen sind. Da muss ich sagen, habe ich gestaunt. Es kommt immer irgendwie was raus, aber so 8 Millionen fand ich jetzt schon gut. Und bei vielen Kunden endet ja dann auch so eine Projektlaufzeit und die Sachen sind dann erst angestoßen und noch nicht zu Ende gemessen. Ihr wisst selber, gerade auch im B2B-Marketing, Sales, da dauern so Sales-Zyklen einfach ein bisschen länger. Das heißt, da sind wir oft schon wieder weg und kriegen dann oft die Ergebnisse am Ende gar nicht so richtig mit. Wir haben mit den meisten Kunden einen sehr engen Kontakt, aber ihr wisst ja, wie es ist. Oftmals kriegen wir das nicht so mit und in dem Fall war das genauso. Ja, dann haben wir natürlich gestaunt und haben jetzt so gedacht, so, da könnte man ja mal drüber reden, weil das ist auch für uns natürlich eine gute und eine große Nummer, wenn man sowas mal tatsächlich schwarz auf weiß hat. So ist das gekommen. Und dann vielleicht einmal zu dem Projekt, wie das damals gelaufen ist. Dieses Unternehmen hatte ein neues Produkt vor der Brust. Das war auch schon gelauncht sozusagen. Die haben ja einen Launch gemacht und dann ging es für die Zeit nach einem Launch, war die Frage, wie kann man das ganze Ding denn jetzt hier noch weiter pushen, noch weiter anschieben? Ne? So die konkrete Fragestellung war, wir machen schon total viel, das heißt, wir haben ganz, ganz viele Marketingkanäle besetzt, wir haben auch unsere Leute da drauf, wir arbeiten mit Agenturen zusammen. Also ich würde von draußen immer sagen, so boah, die machen ganz, ganz viel schon sehr, sehr richtig, aber die sind trotzdem auf uns zugekommen und haben gesagt, welche Ideen gibt es darüber hinaus noch? Erstens, zweitens, können wir bitte mit euch die Sachen, die wir machen, nochmal reviewen, nochmal auditieren und gucken, so wo könnte man sie vielleicht anders besser machen? Drittens, das fand ich sehr spannend damals schon, sie sind sehr klar gekommen, so ja, wir kennen die Zielgruppe natürlich von diesem Produkt, aber wir glauben, die Narrative, die Messagings in den einzelnen Marketingkanälen und so, die können noch viel spitzer ausgerichtet werden an den Problemen der Kunden und so weiter. Das war so die Idee Nummer 3, die sie haben wollten. Und Idee Nummer 4 war natürlich wie immer, bringt uns in den Experimentiermodus. Wir wollen so schnell es geht testen, wie kann man optimieren in Marketingkanälen, in Landingpages und was gibt es eigentlich sonst noch für Ideen. So, das war damals die Anfrage und die passt natürlich für uns wie die Faust aufs Auge. Dann, wie immer, haben wir 2 Tage Kickoff gemacht. Wichtig, ganz cross-funktionales Team. Ja, also da war, wenn ich mich richtig erinnere, damals Performance-Marketing war natürlich dabei. Sehr wichtig, komme ich gleich nochmal zu, CRM war dabei. Ich glaube, 1, 2 Leute von den Agenturen waren dabei. Ich glaube, einer aus dem Sales war dabei und eine aus der Analytics-Geschichte. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Titel waren, aber so ungefähr war das Team-Setup. Ist bei uns immer super wichtig, wenn ich es mir aussuchen darf, dass wir ein schön cross-funktionales Team haben. Warum? Erstens, wir kriegen aus den verschiedenen Teams die Sichtweisen. Ja, beispielsweise, ich habe immer gerne jemanden aus dem Sales oder aus dem Kundenservice dabei, weil die sind vorne beim Kunden. Das heißt, die sprechen den ganzen Tag mit den echten Kundenproblemen und glauben nicht immer nur, den Kunden zu kennen, sondern die, wenn sie gut sind, kennen den Kunden wirklich. Also ganz breite Truppe, kriegst du verschiedenste Perspektiven, erstens. Und zweitens hast du natürlich, wenn du so eine cross-funktionale Truppe hast, hast du immer die Möglichkeit, da so einen Push reinzubringen. Ne? Also so nicht nur in einer Abteilung, sondern so, da kannst du so einen Schub reinbringen. Wir fokussieren jetzt dieses eine Produkt und das führt dann zu Schub, das führt zu Energie, das führt zu Motivation, das führt zu einer neuen Art, auch cross-funktional über die Abteilungsgrenzen hinaus und so zu denken. Und das mag ich sehr und das hat eigentlich schon, abgesehen in dem Fall hier von den 8 Millionen, hat eigentlich schon einen Rieseneffekt an sich. Ab in den Kickoff, wie immer, Best Practices geteilt, geguckt, was macht ihr denn schon, was macht ihr nicht, wo ist die Problemstelle, was ist ein Ziel, wann sagen wir, war dieses Projekt hier erfolgreich, so wie wir Kickoffs immer machen. Und danach geht es ganz konkret mit den Teams in die Ideengenerierung. Das heißt, wir gehen durch unsere Best Practices, gucken, warum macht ihr das so, warum macht ihr das nicht so, und so werden Ideen generiert. Und am Ende hat man ganz, ganz viele Ideen auf dem Board nach so einem Tag. Und dann nutzen wir ja in der Regel den zweiten Tag, um dann die Ideen mit den Teams zu priorisieren und sie möglichst schnell als Experiment in die Umsetzung zu bringen. Das ist genau der Trick, wo diese 10 Stunden aus unserer neuen Positionierung reinkommen. So kriegen wir, weil wir knüppelhart priorisieren und weil wir knüppelhart Experimente runterbrechen, kleinschneiden. Was ist das Kleinste, was man da draußen auf dem Markt testen kann, sodass wir nicht die ganze Zeit glauben, wir würden die Zielgruppe kennen, sondern was kann ich da draußen wirklich testen? Wo kann ich etwas lernen? Wo kann ich etwas rausfinden über mein Produkt, über mein Problem der Zielgruppe, über die Zielgruppen, über einen Marketingkanal, über einen Leadmagneten oder über ein Verkaufsargument. Wie kann ich möglichst schnell rausfinden, ob das funktioniert oder nicht, indem du es kleinschneidest und als Experiment aufsetzt. So, und das machen wir immer an Tag 2, haben wir da entsprechend auch gemacht. So, und dann fangen bei uns die Experimente an zu tickern. Dann beginnt die Lernphase. Dann muss man drauf gucken, dann muss man analysieren, muss man reflektieren und entsprechend optimieren. Und das haben wir bei denen im ersten Rutsch, komme ich gleich nochmal zu, 3 Monate mit den Teams gemacht. Das heißt, wir treffen uns wöchentlich in so Check-ins und gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, warum habt ihr das nicht geschafft, ah, das habt ihr geschafft, was fehlt noch, wie können wir damit rein? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir dann mit den Teams so Deep Dives gemacht, zu sagen, so komm, das machen wir zusammen, wie geht das wirklich, lass uns das mal gemeinsam ausarbeiten, wenn irgendwo Skills gefehlt haben, Ideen gefehlt haben, Tools gefehlt haben, ja, so alles zu geben, dass es möglichst schnell auf der Straße ist. So funktioniert ja so ein Projekt und so war es damals auch, war für uns ein sehr, sehr klassisches, in dem Fall B2C-Projekt. Vielleicht mal euch ein paar Insights zu geben zu den Dingen, die wir gemacht haben. Also in Summe haben wir, also wie gesagt, ein größeres Unternehmen, ne, da ticken die Uhren auch gerne manchmal ein bisschen langsamer, aber wir haben die trotzdem dahin gepusht, dass diese Hacks, die erste Runde, so schnell es geht auf der Straße. Aber insgesamt in der Laufzeit von 3 Monaten waren das 8 Hacks, die wir erfolgreich umsetzen konnten. Erfolgreich heißt nicht, dass das Ergebnis positiv war, sondern die wurden erfolgreich umgesetzt, gemessen, analysiert und man hat was draus gelernt. Ein Beispiel war, erinnere ich mich noch gut, waren deren Paid Ads. Die sind in Performance Marketing super gut betreut, auch durch Agenturen. Das heißt, es ist auch für uns an der Stelle immer schwer, so drauf zu gucken und zu sehen, mach doch mal so, mach doch mal so. Aber wir konnten ein paar Ad-Prinzipien als Best Practices dort mit reingeben, die sie getestet haben und die in der Summe ein besseres Ergebnis hatten als das, was sie bisher gemacht hat. So, wenn du da jetzt so zeitlich auf 2 Wochen drauf guckst, sehen die Zahlen ja nicht, ne? Also da sind ja jetzt nicht Tausende von Euros Umsatz drauf, da siehst du ja nur die Prozentzahl. Wenn du aber das dann Monate laufen lässt mit diesem gewonnenen Uplift zu der Standardversion von vorher, ja, dann ist das eine skalierende Maschine, ne? Dann kommen natürlich dann am Ende so Umsatzergebnisse auch entsprechend rauskommen. Ist übrigens ein Fehler, ja nicht ein Fehler, ist ein Kopfthema aus meiner Sicht, was wir sehr häufig sehen, dass die Leute viel, da gehöre ich übrigens auch zu, die wollen viel zu schnell eigentlich ihr Endergebnis haben. Wo wir ihnen eigentlich immer beibringen, nee, es sind Schritte. Wir müssen jeden einzelnen Schritt lernen und ihr müsst mehr Geduld haben. Ihr müsst mehr Geduld haben für Fehler und so weiter. Ihr müsst länger aushalten, bis ihr denn das große Endziel erreicht habt. Oft sind die Leute gebiased, ich auch, von irgendwelchen Podcasts und was man alles so hört, wie schnell es bei den anderen geht und irgendwelche Growth-Hacks, die einen hier über Nacht zu den Umsatzzielen und so bringen. Das hier ist ein fantastisches Beispiel für richtige Arbeit an der Basis, an den einzelnen Experimenten und auf lange Sicht, und das waren in dem Fall hier anderthalb Jahre, glaube ich, kommen dann am Ende die Ergebnisse raus. Also wir sind an die Paid-Ads ran, haben da unsere Ad-Prinzipien mitgebracht, war eines der Dinge, die hier gut funktioniert haben. Das zweite muss ich wirklich lobend erwähnen. Ich fand, die waren besonders im CRM, ja, also in ihrem Bestandskundenmarketing, waren die auch personell sehr gut aufgestellt, also aus meiner Sicht sehr analytisch unterwegs. Die hatten ihre Segmente sehr, sehr klar im Griff, hatten auch ihre Bestandskundenkampagnen, die meistens mit E-Mail und oder mit Telefon abgelaufen sind. Da, also würde ich sagen, eine große Stärke von diesem Unternehmen. Auch haben wir da CRM-Kampagnen mit denen zusammen aufgesetzt, die ganz sicher, ich kenne die Details übrigens nicht, was hat wirklich auf wie viel am Ende eingezahlt, deswegen kann ich da leider nichts zu sagen, aber das ist deren Basisarbeit, wo die schon gut waren, wo wir mit denen nur kleine Sachen optimiert haben. Punkt 2 hat sicherlich auch darauf eingezahlt. Punkt 3 fand ich sehr schwer. Müsst ihr euch auch mal 2 Jahre hier die Podcast-Zeit zurückdenken. Wir haben denen den Kanal Podcast-Werbung als neuen Marketingkanal dargelegt. 2 Jahre her, heute ist Podcast-Werbung schon noch wieder ein bisschen hipper, noch ein bisschen normaler, aber vor 2 Jahren gab es da noch gar nicht so viel. Das heißt, wir haben über einen Kontakt bei uns aus der Community, haben wir quasi vermittelt, und so dass über diese Person, die in der Podcast-Welt ganz gut vernetzt ist, wurde versucht, dieses Produkt in größeren Podcasts, wo die Zielgruppe zuhört, entsprechend rein zu platzieren. Ich würde sagen, das war sehr schwerfällig damals, also sehr bemüht, ja, aber hat hinten raus nicht so geklappt, wie wir das wollten. Wir haben gedacht, die Zielgruppe ist auf jeden Fall eine Podcast-Zielgruppe, da stehe ich auch zu. Das Produkt wiederum, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt in der Reflexion, ist zu erklärungsbedürftig, als dass es möglicherweise als Podcast-Werbung funktionieren könnte. Haben wir uns alle zusammen schwer getan, aber Kanal ausprobiert und für die auch ein weiterer Kanal. Ich habe die Firma jetzt zufällig schon mal in anderen Podcasts gehört. Das heißt, kann sein, dass wir da die Initialzündung waren, dass ab dem Zeitpunkt, aber Podcast-Marketing auf einmal ein Kanal war für neue Produkte und so weiter, den man in Betracht gezogen hat, der vorher für die gar nicht existiert hat. Dann auch ein Thema Influencer-Marketing, würde ich sagen, die hatten schon Influencer am Start und haben dann mit den bestehenden Influencern dazu Kampagnen gemacht. Das fand ich natürlich gut, weil wenn du schon ein Influencer-System entsprechend hast und Influencer am Start hast, bist du natürlich viel schneller auf der Straße und kannst testen, als wenn du dir die Influencer noch neu suchen musst. Ich bin ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass wir auch neue Influencer, Influencerinnen irgendwie dazu holen, um die wiederum auch in anderen Kanälen testen zu können. Aber aus Zeitgründen, Fokusgründen haben wir da die bestehenden Influencer genutzt. Ich glaube, das war jetzt schon Kanal Nummer 3 oder 4. Sehr wichtig, hätte ich vielleicht zuerst sagen sollen, wir haben mit den viel, viel Basisarbeit schon im Kickoff-Workshop an der Zielgruppe gemacht, was ja auch von denen eine Kernfragestellung war. Also wirklich zu gucken, das ist die Zielgruppe, warum sollten die das benutzen, was sind die Pains, was wollen sie damit, gibt es bestimmte Use Cases, wie wenn die auf Reisen sind, also wo man dieses Produkt besonders gut brauchen kann oder auch nicht, was man in Narrative, in Messagings einarbeiten kann. Das war was, weiß ich auch noch, als das hat das Team als ein richtig fettes Feedback hinten nachher rausgegangen. Sie sagen so, diese Schärfe und dieser Detailgrad im Zielgruppenverständnis ist durch unser Projekt nochmal um einiges schärfer und besser geworden. Und das sage ich ja immer, Marketing beginnt mit der Zielgruppe. Und das gilt natürlich am Ende dann für alle Kanäle. Das gilt für dein Performance-Marketing, das gilt für dein CRM, das gilt für deine Influencer-Geschichten, das gilt für deine Podcast-Werbung. Wenn du deine Zielgruppe aus dem FF kennst und weißt, warum sie es nutzen, warum sie es nicht nutzen, was die Barrieren sind, was die Preisniveaus sind, was vielleicht die Use-Cases sind, wann sie es nutzen oder warum sie es nicht nutzen und so, ja, dann ist Marketing eigentlich recht einfach. Basisarbeit an der Zielgruppe, haben wir viel Zeit investiert mit der Truppe. Dann vielleicht, last but not least, den ich noch so auf meiner Liste habe von damals, ist, wir haben ein Chatbot implementiert. Aber nicht einfach, weil wir ein Chatbot implementieren wollten, sondern wir kommen ja immer, gerade bei Companies, stellt euch vor Telekommunikation, da geht man aus Marketing relativ schnell aufs Produkt. Du schaltest eine recht teure Werbeanzeige als Beispiel oder bei Check24 oder was weiß ich, was es da alles so gibt. Muss man teuer quasi den Traffic gezielt einkaufen. Und dann willst du natürlich die so schnell es geht aufs Produkt bringen, damit sie da kaufen. Und das tut ja auch eine gewisse Conversion Rate, also ein gewisser Prozentsatz. Wir kommen aber da gerne immer sehr provokativ von der Seite und haben da ja auch tolle Use Cases mit Kunden schon gemacht, wo wir sagen so, wir müssen dringend mal die Strategie testen. Was würde denn passieren, wenn wir die nicht alle direkt aufs Produkt schieben? Und jetzt stellt euch vor, 100 Leute kommen auf eure Produktseite. Ihr habt eine Conversion Rate direkt zum Kauf von 1%. Kann jetzt gut sein für euch, kann jetzt schlecht sein, weiß ich nicht. Aber ich stelle dann immer die provokative Frage und sage, was ist denn mit den anderen 99? Die gehen ja jetzt einfach wieder. Die haben wir teuer eingekauft. Die gehen einfach wieder. Wir wissen nicht so genau, warum. Und die sehen wir vermeintlich irgendwie nie wieder. Wir wissen ja nicht, wer das war. Ja, das ist wie hier beim Dating, Telefonnummer nicht abgegriffen. Ihr wisst, was ich meine. So, ja, dann stehst du da und denkst die ganze Zeit so, hätte ich sie doch mal angesprochen. So stelle ich mir zumindest vor, dass das so ist. Statt direkt aufs Produkt, lass uns doch mal testen, was passieren würde, wenn wir die mit einem Lead-Magneten erstmal einsammeln. Das heißt, wir sammeln die Kontaktdaten, weiß ich nicht, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse ein, müssen natürlich von da dann den Umweg gehen, dass wir die dann von da mit E-Mail-Marketing oder Sales zum Kauf bringen müssen. Aber das ist nun mal der Deal. Stellt euch vor, vorher haben wir 1% direkt zum Kauf bekommen. Jetzt kommen wieder 100 Leute. Wir kriegen aber auf einmal 20 Leads. Das heißt, wir kriegen von 20 von denen, weil die Einstiegshürde für die viel geringer ist, als direkt zu kaufen, die Kontaktdaten und kriegen hinten raus durch gutes E-Mail-Marketing, und die sind ja im CRM E-Mail-Marketing sehr, sehr gut gewesen, wir kriegen hinten raus vielleicht 3-4 Sales gemacht. Ja, das heißt, wir würden mehr Sales mit dieser Strategie machen. Sie würde ein bisschen länger dauern, bis die Sales dann drin sind. Aber ich hoffe, ihr habt diesen Unterschied verstanden. Direkt zum Produkt oder sammle ich erst ein Lead ein und bringe sie dann mit einer höheren Conversion Rate und bringe sie dann hinten raus, bringe ich mehr davon zum Sales. Und das kann man nicht sagen, klappt besser oder klappt nicht besser. Das muss man einfach testen. Mit dieser Idee, mit dieser Hypothese sind wir da reingegangen und haben überlegt, was ist das Einfachste, wie man ein Lead einsammeln könnte mit einem Chatbot. Die hatten auch irgendwie so ein Tool da rumfliegen, was sie sowieso testen wollten. Und das haben wir dann sehr leichtfüßig, auch ohne großen Tech-Hassel, haben wir da integriert bekommen und haben dann angefangen, darüber Leads einzusammeln und entsprechend zu testen, kriegen wir nur die Leads oder kriegen wir die tatsächlich auch hintenrum zum Sales gebracht. Auf der Landingpage, weiß ich auch noch, haben wir sehr viel gemacht, die in Richtung der Zielgruppe verfeinert, die Narrative, die Messagings auf den Landingpages und so vertestet. Das vielleicht einmal für euch so als ein kleines, als ein Insight mal aus so einem echten Projekt, in dem Fall mit einem Corporate, mit einem größeren Team. Ja, was am Ende, habe ich jetzt am Anfang ja schon gesagt, dann nachhaltig für 8 Millionen Euro Uplift-Umsatz geführt hat, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben die danach nochmal eine Periode bei uns weiter gebucht, weil wir noch mehr wollten, weil wir noch weitere Hacks haben wollten, weil wir noch andere Ideen generieren wollten, weil ein paar der Ideen quasi noch nicht fertig ausgemessen waren, was ja für uns auch immer ein gutes Zeichen ist. Wenn bei uns weiter gebucht wird, dann läuft ja meistens nicht nur das Ergebnis richtig, sondern, das ist mir ja immer persönlich besonders wichtig, sondern dann ist auch das Team infiziert, ne? Dann ist das Team auf dem Weg, dann hat das Team Bock, diese Experimente zu fahren und macht nicht immer das, was sie immer schon gemacht haben. So. Und das kann ich sagen, das war bei der Truppe hier auf jeden Fall der Fall, war ein sehr gutes, spaßiges Projekt mit am Ende, wie wir jetzt gehört haben, mega krass geilem Outcome. Und das ist auch immer was, finde ich, das muss ich auch lernen. Da muss man viel stolzer drauf sein und muss auch das einfach mal nach draußen erzählen. Ich erzähle ja immer gerne von uns und ich erzähle auch immer gerne Fails, die wir so machen, und da kriegen wir auch immer Feedback zu. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich heute auch mal so eine echte Success-Story hier rausgeplaudert habe. Ich hoffe aber auch, dass für euch da was dran ist oder drin ist in den einzelnen Experimenten. Was wird denn in so einem Projekt alles gemacht? Könnt ihr einmal checken, so was davon machen wir eigentlich auch schon, was davon vielleicht nicht. Wie sieht das bei euch im Team aus? Seid ihr in der Lage, so schnelle Ideen zu generieren, zu priorisieren, die als Experimente auf die Straße bringen? Oder dauert bei euch alles so total lange und ihr sagt so, oh, das geht nicht, bei uns geht das nicht, weil unsere Prozesse und so weiter? Dann sage ich, meldet euch einfach bei uns, dann können wir in einer kleinen Demo mal gucken, wie wir das vielleicht auch für euch hinbekommen. Weil eins kann ich euch sagen, 9 von 10 der Companies, die bei uns hier anrufen, sagen eigentlich so, ich glaube, bei uns geht das aber nicht so einfach, wie ihr das immer erzählt. Da sage ich, lass uns doch mal gucken. 550 Mal haben wir das gemacht und wir sind da sehr stolz drauf. Und so geile Referenzstories, Case Studies zu haben, macht dann auch am Ende sehr, sehr stolz. Und jetzt machen wir sind wir mitten in einem neuen Projekt, wieder zu einem anderen Produkt. Und da haben wir natürlich die Ergebnisse noch nicht so, aber wir sind jetzt nach gut 2 Monaten, glaube ich, bei Hack. Wir sind im 2. Sprint und haben jetzt den 5. Hack gestartet schon wieder. Gucken wir mal, was da rauskommt. Also in diesem Sinne, meldet euch gern, wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne eine Bewertung, schreibt mir eine Nachricht auf LinkedIn oder per Mail, findet ihr alles in den Shownotes. Ja, wenn ihr Bock habt, mal auszuprobieren, wie das hier mit uns funktionieren kann, wie ihr euer Team x-fach schneller machen könnt, in den Experimentiermodus bringen wollt, dann meldet euch, sprecht mal gerne, gucken wir mal, wie das geht. Haut rein, Grüße aus Köln, tschüss.